Well, we should all know that the book of Revelation is a special book.
Wir sollten alle wissen, dass das Buch Offenbarung ein besonderes Buch ist. Weil hier Gott direkt zu den Gemeinden und zu uns allen spricht.
Especially in this last book, the Lord himself is speaking to the churches.
Vor allem in diesem letzten Buch spricht der Herr direkt durch den Heiligen Geist zu den Gemeinden. Und was der Herr hier über sich selbst offenbart, ist auch sehr besonders im Buch Offenbarung. Selbst Johannes, der vom Herrn benutzt wurde, Johannes hatte auch eine sehr wunderbare und direkte Erfahrung. Er wurde sogar bis in den Himmel aufgenommen, um diese himmlische Szene zu sehen. Das ist sehr besonders. Selbst die Art und Weise, wie Gott sich selbst vorgestellt hat, ist sehr besonders. Alles ist besonders. Das ist ganz anders als in den Evangelien. Und auch ganz anders als die Briefe der Apostel. Wir müssen aufmerksam sein, achten auf das, was der Herr uns im Buch Offenbarung zeigt. Und wir müssen dran denken, dass Johannes dieses Buch vor ca. 2000 Jahren aufgeschrieben hat. Das ist sehr lange her. Heute leben wir am Ende des neuen Bundes, 2000 Jahre später. Die Zeit ist wirklich nahe. Die Wiederkunft des Herrn steht kurz vor der Tür. Sie ist sehr, sehr nahe. Denke nicht, dass wir viel Zeit übrig haben. Wir haben nicht viel Zeit übrig. Die ganze Weltsituation ist ein einziges großes Zeichen, dass der Herr bald kommt, dass das Ende bald kommt. Ich möchte euch erinnern, was der Herr in Matthäus 28 gesagt hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ihr müsst also glauben, dass nach ca. 2000 Jahren, dass wir ans Ende des Zeitalters kommen. Wenn wir sehen, was heute alles passiert, die Erfüllung von Gottes Wort, die Weltsituation heute, vor allem das Ende der Demokratie. Und das nächste Zeitalter ist das Zeitalter der zehn Zehen. Offenbarung 17 redet davon, von den zehn Nationen, die ihre Macht und Autorität dem Tier geben werden. Die ganze Weltsituation zeigt uns also, dass die Zeit nahe ist.
Plus, at the very end of Revelation, in chapter 22, three times the Lord is behold.
Und ganz am Ende von Offenbarung, in Kapitel 22, sagt der Herr, dreimal, siehe, ich komme. Wenn wir Offenbarung 22 aufschlagen, Vers 7, siehe, ich komme schnell. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Als Johannes das hörte, fiel er nieder, um diesen Engel anzubeten, die falsche Person anzubeten. Und der Engel sagte sogar zu Johannes, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Und in Vers 12 sagt der Herr auch nochmal, siehe, ich komme schnell. Und mein Lohn ist bei mir, um jedem zu geben, wie sein Werk ist. Und der Herr sagte auch, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vers 13. Und Vers 16 sagt der Herr auch, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der helle Morgenstern. Und Vers 20 sagt er noch einmal, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Und was soll unsere Antwort sein? Wir sollen sagen, Amen. Komm, Herr Jesus. Das Buch Offenbarung ist also eine Warnung an uns, dass der Herr wirklich sehr, sehr bald kommt, sehr, sehr schnell kommt. 2000 Jahre sind bereits vergangen. Denkst du nicht, dass es Zeit ist, dass der Herr zurückkommt? Schau, was in der Welt heute passiert. Die Gesetzlosigkeit regiert auf der Welt. Alles fällt auseinander. Europa fällt auseinander. Die USA fallen auseinander. China zerfällt. Der ganze Mittlere Osten, der ganze Nahe Osten fällt auseinander. Das Böse geht umher. Wir sehen Kriege und Kriegsgerüchte. Wir sehen wirtschaftliche Krise. Man sieht das ganze Böse, die ganze Pandemie und alles, was erfunden wurde, um die Menschen zu töten. Und die Globalisten, die die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Leute reduzieren wollen. Sie möchten die Menschen umbringen. Ihnen ist egal, ob du lebst oder stirbst. Sie wollen einfach die Menschheit zerstören. Es ist zu schwer für sie, dass sie über Milliarden Leute regieren. Deshalb töten sie sie einfach. Es ist einfacher, 1 Million Menschen umzubringen, als über 1 Million Menschen zu regieren. Das sind böse, teuflische Gedanken in ihren Köpfen. Deshalb haben sie diesen schrecklichen Virus geplant, um die Menschen zu töten. Und sie haben auch diese Impfung geplant, um noch mehr Menschen zu töten. Das ist, was Bill Gates sagt. Die beste Weise, die Bevölkerung zu reduzieren, ist, sie zu impfen. So böse und sogar dämonisch. Und vor allem verbergen sie es nicht einmal. Sie sagen offen, was sie tun wollen. Und die ganzen Pharmakonzerne machen damit eine Menge Geld. Unter allen Wörtern für Medizin benutzen sie das griechische Wort Pharmakia, was übersetzt heißt Magie oder Zauberei. Das griechische Wort Pharmakia heißt Zauberei. Es sieht so aus, als ob sie Medizin machen, aber eigentlich töten sie die Menschen. Alles wird verrückt heutzutage. Deshalb muss ich glauben, dass der Herr bald kommt. Wenn nicht, scheint alles hoffnungslos. Du bist hier kurz eingefroren, aber es ist okay. Das Buch Offenbarung ist top aktuell. Und wenn wir in Offenbarung Kapitel 1 schauen, sehen wir, dass Gott sich offenbart als der war und der kommt. Das ist ein sehr erstaunlicher Name.
The same name as when he told Moses to tell his people
Der gleiche Name wie bei Mose, als Gott zu seinem Volk sich vorgestellt hatte. Ich bin der Ich Bin. Dieses Verb, Ich Bin, ist sein Name. Wir alle wissen, dass es mindestens drei Zeiten gibt, gell? Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber der Herr ist alle diese Zeiten. Er ist der Ich Bin. Er ist der Selbstbestehende. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wie Hebräer Kapitel 7 gesagt hat, er hat keinen Vater, keine Mutter, kein Anfang der Tage, kein Ende des Lebens. Er ist alles. Das ist wirklich ein erstaunlicher Name. Er kümmert sich um alles von der Vergangenheit bis zur Gegenwart und bis in die Zukunft. Jetzt verstehen wir, warum das Lamm schon da war, vorgesehen war und schon da war, vor Grundlegung der Welt sogar. Und bei Grundlegung der Welt wurde das Lamm geschlachtet. Wann ist Christus also gestorben? Vor 2000 Jahren? Oder bei Grundlegung der Welt? Wann ist Christus also gestorben? Vor 2000 Jahren in Golgatha? Oder bei Grundlegung der Welt, als Gott den Grund der Welt gelegt hat? Wenn er geschlachtet wurde, seit Grundlegung der Welt, dann sind alle meine Sünden der Vergangenheit auch auf ihn geladen. Das ist wirklich erstaunlich. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Kannst du dir das vorstellen? Bei Gott gibt es keine Bewusstsein von Zeit oder Zeitgrenzen. Für ihn ist die Vergangenheit das gleiche wie die Zukunft und wie die Gegenwart. Da gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, wir verstehen so einen Gott nicht. Es ist unmöglich für unseren Verstand, so einen Gott zu begreifen. Ein Gott, der die Zukunft und die Vergangenheit alles kennt, die Gegenwart, ist für ihn nicht anders als die Vergangenheit. Und so selbst meine Vergangenheit kannte er schon und auch meine Zukunft. Wir kennen diesen Gott wirklich nicht, Ich Bin, der Ich Bin. Das ist er. Wenn ich damals Mose gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was dein Name ist. Er ist Gott. Er ist der wunderbare Gott. Der allerhöchste Gott. Der Schöpfer des ganzen Universums. Alles ist von ihm erschaffen. Und Johannes hat gesagt, ohne ihn ist nichts geworden, das geschaffen wurde. Möge der Herr unsere Augen öffnen. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und dann gibt es die sieben Geister Gottes. Das ist auch sehr wunderbar. Die sieben Fackeln, die vor seinem Thron brennen. Und vor seinem Thron ist auch das gläserne Meer, das kristallklare Meer, wie Glas. Und dieses gläserne Meer wird irgendwann in Feuer umgewandelt und wird zum Feuersee. Wenn du zur Offenbarung 4 gehst, dann siehst du, dass vor dem Thron Gottes ein großes Meer aus Glas ist und die sieben Fackeln, Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und sie verwandeln dieses gläserne Meer irgendwann in den Feuersee. Das ist erstaunlich. Gott ist schon bereit hier für das Gericht über die ganze Welt, über das ganze Universum. In Offenbarung 4 gibt es das gläserne Meer und in Offenbarung 17 ist das Feuer schon angezündet. Es gibt das gläserne Meer mit Feuer vermengt und später in Offenbarung es ist dann der Feuersee. Wir haben wirklich einen wunderbaren dreieinen Gott, den wir nicht wirklich verstanden und gesehen haben bisher. Und dann redet er von dem Herrn Jesus. In seiner Menschlichkeit ist er der treue Zeuge. Er ist der treue Zeuge, das ist wunderbar. Wir kennen ihn alle als den Retter, aber wir kennen ihn auch als den treuen Zeuge. Als ein Mensch, der auf der Erde lebt, war er so, Gott so treu in allen Dingen, in seinem ganzen Leben war er treu. Das Wort Zeuge ist das gleiche Wort wie Märtyrer. Wenn du wirklich ein treuer Zeuge sein willst, musst du dein ganzes Leben dafür geben. Ja. Johannes war so ein treuer Zeuge. All die Apostel waren treue Zeugen. Bist du bereit, dein ganzes Leben für Gottes Plan und Vorsatz zu geben? Wir können nicht mal ein bisschen leiden. Sobald jemand nicht mit uns übereinstimmt oder nicht einverstanden ist, dann sind wir schon wütend. Any problem, we already give up. Denn sobald irgendein Problem auftritt, dann geben wir schon auf. Niemand möchte leiden. Wir sind nicht so wie dieser wahre treue Zeuge, unser Herr Jesus, der so treu war, bis gekreuzigt wurde. Bis zum Kreuz war er treu. Wer von uns ist so treu wie der Herr Jesus? Deshalb haben wir Philipper 2, dass der Herr gehorsam war und treu war bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Es ist schwer, einen treuen Zeugen zu finden. Das ist sehr schwer. Wir müssen ihn kennen als den treuen Zeugen, sodass wir auch treue Zeugen werden können. Sodass wir auch treue Zeugen werden können. Weil wir nicht treu sind. Nur ein kleines Problem und schon geben wir auf. Eine kleine Schwierigkeit und wir schmeißen schon hin. Wir sind ungehorsam dem Herrn. Wir sind nicht bereit, ein bisschen Leiden zu tragen. Wir können Leiden nicht tragen. Wir sind sofort so leicht abgelenkt. Deshalb ist es sehr schwer, einen treuen Zeugen zu finden. Und in seiner Auferstehung wurde der Herr zum Erstgeborenen aus den Toten. Wenn wir Kolosser 1 lesen, da zeigt er, dass der Erstgeborene aus den Toten bedeutet, dass er alles ist. Er ist der Erste und der Letzte, der ist das Haupt des Leibes. Ich weiß nicht, wie viel du über seine Auferstehung weißt. Dass er der Erstgeborene ist und wir, die vielen Brüder geworden sind, sein Leib, die Gemeinde, das ist durch die Kraft seiner Auferstehung, durch den Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten. Deshalb sind die Gemeinden tot. Viele der Gemeinden heute haben kein Leben. Sie sind tot, so wie Sardes, die tote Gemeinde. Die Gemeinde wird durch die Kraft seiner Auferstehung aufgebaut. Eine neue Schöpfung. Und Christus muss den Vorrang haben in allen Dingen im Gemeindeleben. Epheser hat von der überschwänglichen Größe seiner Kraft geredet, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist eine überschwänglich starke Kraft. Erstaunlich. Wir müssen die Kraft seiner Auferstehung kennen. Auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Deshalb ist die Gemeinde in Smyrna wirklich eine Gemeinde, die der Herr schätzt. Weil es ist eine leidende Gemeinde. Sie leidet. Es ist erstaunlich. Es ist einer der kürzesten Briefe unter den Sendschreiben. Sehr kurz. Wie viele Verse sind es? Und in seiner Auffahrt auf den Thron ist er der Herrscher über die Könige der Erde. Das ist sogar noch wunderbarer. Wir haben die Fleischwerdung, die Kreuzigung, wir haben die Auferstehung und dann die Auffahrt zum Thron. Welches dieser vier siehst du am meisten? Welche vier denkst du ist am herrlichsten? Der herrliche Christus, der auf dem Thron sitzt, das ist eindeutig die Herrlichkeit, von der Hebräer redet. Das ist unser Ziel, unsere Bestimmung. Ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er gesagt, sie sollen herrschen über Gottes Schöpfung. Psalm 8 sagt er, was ist der Mensch? Du hast ihn geschaffen, um zu herrschen über alle Schöpfung. Wir sehen das noch nicht, wir sehen aber Jesus. Hebräer 2, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde, aber mit Herrlichkeit gekrönt. Das ist Gottes Plan und Vorsatz, der durch Jesus Christus für uns erfüllt wurde. Vielleicht schätzt du das nicht, vielleicht denkst du nicht mal drüber nach. Deshalb sagt es dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut. Erlöst mit seinem Blut. Wofür? Um uns zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist Gottes ursprünglicher Plan, bereits in 1. Mose. Auch in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Gottes Absicht ist es, euch alle und mich eingeschlossen, hoffentlich bin ich eingeschlossen, zu Königen und Priestern für unseren Gott und Vater zu machen. Möchtest du das nicht sein? Möchtest du das nicht haben? Eine der Fragen, die ihr mir geschickt habt in dieser Liste, war, was ist der Unterschied zwischen dem Evangelium, das du predigst, und dem Evangelium, das die Megachurches, die Megakirchen predigen? Erinnerst du dich, Jenny, an die Frage, die ihr mir geschickt habt? Ja. Da gibt es einen großen, großen Unterschied. Ich möchte, lass uns zur Apostelgeschichte 20 kommen, Vers 27. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Lest es auf Koreanisch. Apostelgeschichte 20, 27. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Vorsatz Gottes zu verkündigen. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Vorsatz Gottes zu verkündigen. 2027, nochmal auf Englisch. Sharon, bist du da? Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Vorsatz Gottes zu verkündigen. Nicht nur ein bisschen hier und da, und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Sünden, und dann gehst du in den Himmel. Das ist nicht der ganze Vorsatz Gottes. Der Bau von Denominationen und auch das Wohlstandsevangelium hat nichts mit dem Vorsatz Gottes zu tun. Der ganze Vorsatz Gottes beginnt in 1. Mose bis ganz am Schluss in Offenbarung, eigentlich dem neuen Jerusalem, der himmlischen Stadt. Das ist so wunderbar. Umschließt die ganze Schöpfung Gottes. Das ist der ganze Vorsatz Gottes. Das ist so groß, so immens, unermesslich. Uns zu einem Königreich von Priestern für Gott, den Gott und Vater zu machen. Für unseren Gott und Vater. Mit Christus zusammen das Universum zu erben und über die Nationen zu regieren für 1000 Jahre und alles zu besitzen. Und der neue Himmel und die neue Erde, das ist der ganze Vorsatz Gottes. Und wenn wir merken, was in dem Herz von Paulus war, was er gesehen hat über den ganzen Vorsatz Gottes, das ist wirklich erstaunlich. Im Christentum predigt man so oft Errettung, Erlösung und dann bist du gerettet und gehst in den Himmel. Das ist nicht der ganze Vorsatz Gottes. Jenny, ihr wart doch alle in dieser Errettungsgruppe. Fast alle. Habt ihr dort den ganzen Vorsatz Gottes gehört?
So much. The salvation of our souls.
Es gibt noch so viel mehr. Die Errettung unserer Seele, die Umwandlung unserer Seele, dass wir aufs Völligste gerettet werden, dass wir völlig geheiligt werden, ein Königreich von Priestern werden und das kommende Reich erben und mit Christus regieren für 1000 Jahre über die Nationen. So viel, es gibt noch so viel in dem ganzen Vorsatz Gottes. Was haben diese Leute euch davon gepredigt? All diese Geheimnisse in dem Buch Offenbarung, es ist so reich, das Lamm Gottes dort zu sehen, den Löwen aus dem Stamm Juda, das Lamm mit 7 Augen und 7 Hörnern. Das ist zu groß und zu wunderbar. Das ist der ganze Vorsatz Gottes. Paulus hat ihnen nicht nur gesagt, Jesus Christus ist für dich gestorben. Und wenn du an den Herrn glaubst, wirst du reich werden. Dieses Wohlstandsevangelium, das ist Unsinn. Das ist das ganze Evangelium, der ganze Vorsatz Gottes. Wir können nicht mal alles abdecken heute Abend. Wir können nicht mal in einem Jahr alles abdecken, alles behandeln. Wir müssen durch die ganze Schrift gehen, um den ganzen Vorsatz Gottes zu sehen. Möge der Herr unsere Augen öffnen. Und seinen Geist der Weisheit und der Offenbarung geben. Ein Geist des Verständnisses, ein Geist des Rates und der Kraft. Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In Jesaja 11. Der ganze Vorsatz Gottes. Vielleicht brauchen wir eine Konferenz über den ganzen Vorsatz Gottes. Vielleicht werden wir das irgendwann in der Zukunft mal machen. Und dann die Betonung, dass Gott uns zu einem Königreich von Priestern für seinen Gott und Vater macht. Kennst du die Schrift? Kennst du die Bibel? Vor allem die Schriften des Alten Bundes und die Schriften des Neuen Bundes. Dann wirst du sehen, wie wichtig die Priesterschaft in Gottes Plan und Vorsatz ist. Ohne die Priesterschaft es ist unmöglich, dass Gott ein Volk haben wird. Ohne die Priesterschaft, die Söhne Aarons, die Söhne Levi, das Priesteramt, ohne das wird es kein Volk Israel geben. Oh Herr, was kann ich sagen? Es ist so traurig, dass Gottes Volk das nicht sehen kann. Sie sind blind durch die Tradition. Selbst heute brauchen wir den großen, hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Christus selbst, er muss dieser große, Hohepriester sei nach der Ordnung Melchisedeks, König der Gerechtigkeit und des Friedens. Er ist unser großer Hohepriester. Bist du also kein Priester? Warum brauchst du dann einen hohen Priester, wenn du kein Priester bist? Er ist derjenige, der mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt und sich um die Leuchter kümmert, in Offenbarung Kapitel 1. Stimmt's? Sag mir, wo ist der goldene Leuchter? Steht er im äußeren Vorhof oder steht er innen drin? Wenn es keinen Hohepriester gibt und keine Priester, keine Priesterschaft, wer kümmert sich dann um den goldenen Leuchter im Heiligtum? Die Priesterschaft sind die einzigen, die verantwortlich sind, sich um den Leuchter zu kümmern, die Öl reintun, die die Lampe dort beschneiden, die Räucherwerk darbringen. Und sie sind die einzigen, die in das Heiligtum hineingehen dürfen. Da darf nicht jeder hinein. Ich denke, vor ein paar Jahren habe ich euch gezeigt, habe ich euch jetzt Sacharja 4 gezeigt, von den zwei Olivenbäumen. Der eine steht für Joshua, der Sohn Zerubabels, das heißt die Königschaft, der König, der das Reich zurückbringt nach Jerusalem. Und Christus ist diese wunderbare Kombination, Zusammenführung von Königtum und Priesterschaft auf der anderen Seite. Joshua und Zerubabel. Priesterschaft und das Königtum. Und Sacharja Kapitel 6 ist der hohe Priester, der gekrönt wird, dem eine Krone aufgesetzt wird und auf dem Thron sitzt, um Gottes himmlisches Haus zu bauen. Aber er ist der Priester. Und in Offenbarung 6, Vers 1, in Offenbarung 5 steht, dass er uns gerettet hat, Offenbarung 1, Vers 6, und uns erlöst hat, um uns zu Königen und Priestern zu machen, für seinen Gott und Vater. Willst du das nicht auch? Die Leute sagen, das ist das Alte Testament. Aber hier steht es doch klar geschrieben. Es sei denn, Offenbarung ist im Alten Testament. Natürlich, wenn du kein König und Priester sein möchtest, das ist deine Sache. Ich werde mit dir nicht darüber streiten. Das hat Gott gesagt. Es steht hier geschrieben. Du wählst, was du möchtest. Ich bin nicht Gott. Ich kann niemanden zwingen, ein Priester zu sein. Wenn du kein König und kein Priester sein möchtest, das ist deine Sache. Du wählst, was du möchtest. Triff deine Entscheidung. Heute Morgen triff eine Entscheidung. Wenn du dich dafür entscheidest, ein König und Priester für unseren Gott und Vater zu sein, dann sei ihm Ehre, Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Alle Apostel waren für diesen wunderbaren Vorsatz. Möge der Herr uns barmherzig sein. Amen.
This is why the church here in Revelation chapter 1 are seven golden lampstands.
Deshalb sieht man hier in Offenbarung 1 sieben goldene Leuchter.
Because golden lampstands are not placed just anywhere. It's placed in the Holy of Holies.
Weil die goldenen Leuchter stehen nicht irgendwo rum, sie stehen im Heiligtum. Und nur die Priester können dort am goldenen Leuchter dienen, im Heiligtum. Wenn du also kein Priester bist, tut mir leid, bist du nicht qualifiziert, am goldenen Leuchter zu dienen. Das zeigt uns Hebräer. Im Heiligtum ist der goldene Räucheraltar, der goldene Tisch mit dem Schaubroten, und den goldenen Leuchter im Heiligtum sind sie alle. Und in das Allerheiligste darf der hohe Priester nur einmal im Jahr. Aber jetzt können wir als Priester alle hineingehen. Aber wenn du kein Priester bist, dann bist du nicht qualifiziert. Tut mir leid. Ich dachte nur, das heute Abend noch zu bringen für euch alle. Gott wird seinen Plan nie ändern. Sein Vorsatz ist, uns zu Königen und Priestern zu machen, für unseren Gott und Vater. Und lass uns zur Offenbarung 5 gehen. Nochmal sehen wir, wie die Engel Gott loben. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10. Kannst du es vorlesen? Sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache, jedem Volk und allen Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Glaubst du das? Oder ist das noch gültig heute oder ist das obsolet? Möchtest du dich mit ihm über die Erde regieren? Ich frage die Christen immer, was machst du dann im Himmel? Wirst du über die Engel regieren oder was?
No, we are going to rule on the earth.
Nein, wir werden über die Erde herrschen. Sie werden herrschen auf Erden. Lobt den Herrn. Wir möchten die sein, die würdig sind, mit Christus auf der Erde zu regieren für 1000 Jahre. Bleib nicht bei Vers 9 stehen. Wenn du dort stehen bleibst, er ist geschlachtet und hat uns in seinem Blut erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, allen Nationen, Punkt. Wenn du nicht weiterliest zu Vers 10, dann wirst du alles verpassen. Amen. Okay. Seid ihr alle einverstanden? Ja. Ja? Gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin froh, dass ihr alle einverstanden seid. Vielleicht sollten wir zurückgehen zu Kapitel 1. Weil in Kapitel 1 sehen wir einen sehr erstaunlichen Aspekt von Christus, den himmlischen hohen Priester als den Sohn des Menschen. Wir können sehen, der Herr ist wirklich wunderbar. Ich weiß jetzt auf dem Outline hier, wo habe ich das Outline? Es ist vielleicht auch nicht nötig. Wir bleiben beim Wort selbst. Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Wir müssen verstehen, dass die Gemeinde ein goldener Leuchter am Heiligtum ist. Es ist aus Gold, ganz aus Gold und voller frischem Öl. Öl muss frisch sein. Und der Sohn des Menschen war dort, als der große hohe Priester, der sich um den goldenen Leuchter kümmert. Er sagt dort nicht einen wie den Sohn Gottes, sondern einen, der einem Menschensohn gleich war. Es ist so wunderbar. Jesus Christus wurde ein Mensch. Der Sohn des Menschen, das ist wirklich wunderbar, weil wir Menschen sind. Wir sind nicht kleine Götter oder kleine Engel, sondern wir sind alle Menschen. Denk an Hebräer 2. Er wurde ein Mensch, um uns zu erretten und uns Könige und Priester für ihn zu machen, wie ihn. Und sein Gewand ist ein priestliches Gewand, ein Priestergewand, das bis zu den Füßen reichte und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel. Vers 13. An der Brust begürtet, als wäre ein Band über die Brust, zeigt, dass der Herr ein König ist. Er ist nicht nur ein Priester, sondern er ist ein Priester, der auch König ist.
Yes.
Die Könige, sie hängen oft ein goldenes Band um ihre Brust. Als König. Und deshalb ist er der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit. Denkt dran, unser Herr ist nicht nur ein Priester, sondern er ist auch der König auf dem Thron. Seine Position ist die höchste im ganzen Universum. Er ist der einzig Würdige. Und kein Wunder kann er uns auch zu Königen und Priestern machen. Weil er ist beides. Er ist ein Priester und ein König. Ich weiß nicht, ob du das schätzt oder nicht. Wir müssen das alle schätzen. Er ist wirklich wunderbar. Unser Herr ist wirklich wunderbar. Wir müssen ihn ehren. Lerne, ihn zu ehren, ihn zu lieben und ihn zu fürchten und ihm die Herrlichkeit zu geben, die er verdient. Als Johannes ihn gesehen hat, fiel er zur Erde wie ein toter Mann. Leider sehen wir ihn nicht, wie er ist. Deshalb fallen wir auch nicht tot um. Wie tot um. Deshalb fallen wir auch nicht nieder. Wir fürchten ihn nicht. Wir ehren ihn auch nicht. Wir nehmen es so leicht, so locker, selbstverständlich. Wir geben ihm nicht die Ehre und die Unterwerfung. Aber er ist so ein wunderbarer, großer, hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. So wie Micha 5, Vers 2, war der Herr nicht nur geboren vor 2000 Jahren, sondern sein Ursprung war schon von Anfang der Tage. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der Uralte an Tagen. Er ist dem Sohn Gottes gleich und er ist Gott selbst. Weiß wie weiße Wolle. Heißt nicht, dass er alt ist, sondern er ist von Natur aus weiß wie weiße Wolle, wie ein neugeborenes Lamm. Daniel Kapitel 7 redet von dem Uralten an Tagen. Das heißt, seine Weisheit ist unendlich. Wisst ihr, liebe Geschwister, jedes Mal, wenn ich Gottes Schöpfung sehe, lobe ich seine Weisheit. Schau, wie wunderbar du geschaffen bist. Geist, Seele und Körper funktionieren so wunderbar und perfekt. Wie kann das gehen ohne seine Weisheit und sein Verständnis? Das ist so erstaunlich. Alles, was Gott geschaffen hat, ist voller Weisheit. Schau das Essen an, das du isst, all die Tiere, die Bäume, schau die Natur an, das Wasser, das du trinkst, die Luft, die du atmest. Alles ist von ihm erschaffen worden, mit so viel Weisheit und Verständnis. Und wir können es nicht mal schätzen. Noch denken wir, wir sind so klug. Aber eigentlich ist die Weisheit Gottes sogar Torheit. Die Weisheit der Menschen ist Torheit bei Gott. Schau, all die törichten Menschen, die nicht glauben, dass Gott existiert, sondern vielmehr glauben, dass sie von Affen abstammen. Wie dumm ist das? Wie töricht, finster. Sie beten Satan an. Wie töricht ist das? Aber unser Herr Jesus, Kolosser sagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle diese Weisheit ist verborgen in ihm. Amen. Wie kannst du also die Gemeinde bauen? Wie denkst du, kannst du die Gemeinde bauen? Durch deine eigene Weisheit? Nein. Wir brauchen seine Weisheit. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Wir brauchen so einen Christus, der unter uns wandelt. Was immer wir ihn auch fragen, such ihn. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Er sieht alles. Er weiß, was in meinem Herzen verborgen ist. Er weiß alles. Hebräer 4 sagt uns, dass nichts vor seinen Augen verborgen ist, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Denke nicht, dass du Unterscheidungsvermögen hast. Nein, oft haben wir das nicht. Wir müssen ihn fragen. Wir müssen das sehen, was er sieht. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen und die wir nicht verstehen. Deshalb haben wir so viele Probleme. Wir denken, wir sind weise, aber wir sind es nicht. Wir sind nicht weise. Paulus sagte, er ist der einzig weise Gott. Wir sind nicht weise. Es ist sogar das Gegenteil. Oft sind wir wie die törichten Jungfrauen. Viele Dinge verstehen wir nicht. Deshalb brauchen wir seine Weisheit und sein Verständnis. Wir brauchen einen erneuerten Verstand, um Gottes, um den Willen des Vaters wirklich zu verstehen. Wenn nicht, werden wir viele törichte Sachen bauen. Und dann müssen wir den kennen, dessen Füße gleich leuchtendem Kupfer sind, wie im Schmelzofen glühend gemacht. Wir brauchen heute das Gericht des Herrn. Alle Zeit. Denkt daran, was Petrus gesagt hat, das Gericht fängt jetzt an, beim Haus Gottes. Es gibt so viele Dinge, wo wir falsch liegen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch früher in der Vergangenheit und vielleicht sogar in der Zukunft. Wir müssen gerichtet werden. Wir müssen von ihm zurechtgebracht werden. Wir müssen von ihm gezüchtigt werden. Es ist Errettung, wenn wir gezüchtigt werden. Weil oft waren wir falsch, oft lagen wir falsch. Ich habe meinen alten Bruder getroffen, damals war er über 90 Jahre alt. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Weißt du, was er mir gesagt hat? Er hat mir gesagt, er war ein verantwortlicher Bruder in der Gemeinde für so viele Jahre. Aber jetzt, über 90, hat er sich zurückgezogen. Und er hat mir gesagt, jeden Tag tut er Buße vor Gott für all die törichten Dinge, die er gemacht hat früher. Jeden Tag tue ich Buße vor dem Herrn, hat er gesagt. Ja. Das war seine Erfahrung. Wenn wir zurückschauen in unsere Vergangenheit, wie viele Fehler haben wir gemacht? Nicht nur persönliche Fehler, sondern Fehler in Gottes Werk, in Bezug auf seine Gemeinden. Es ist gesund, so einen Christus zu kennen, dessen Füße gleich leuchtendem Erz sind, Kupfer sind, wie im Schmelzofen glühen gemacht. Er ist immer gerecht.
Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Aber
Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber wenn wir so einen Christus haben, der unter uns wandelt, dann sollen wir ihn auch kennen. Weil wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ich schätze das, was Paulus gesagt hat in 2. Korinther 5, weil wir die Furcht oder den Schrecken Gottes kennen. Weil wir den Schrecken Gottes kennen. Tun wir unser Bestes, das zu tun, was ihm wohlgefällt. Weil er hat den Schrecken Gottes gefürchtet. Das stimmt. Wir sind zu locker. Wir sind sehr locker. Was immer wir machen, wir denken nicht an die Konsequenzen. In Bangkok haben wir davon gesprochen, von seiner Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser. Amen. Wir möchten alle gern seine Stimme hören, gell? Aber es ist nicht einfach, seine Stimme zu hören. Genauso wie es nicht einfach ist, sein Angesicht zu schauen, weil es leuchtet, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Unsere Erfahrung ist viel zu beschränkt. Deshalb brauchen wir die Salbung in uns. Wie im Daniel, als Daniel erfuhr, dass der Herr zu gesprochen hat und der Engel vor ihm steht, dann verließ Daniel alle Kraft und er fiel nieder. Möge der Herr unsere Augen öffnen und uns mehr und mehr Erfahrung geben von so einem Christus, der mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt. Wenn du die Evangelien liest, dann siehst du so einen Christus nicht. Nur wenn du zur Offenbarung Kapitel 1 kommst, dann siehst du so einen Christus, der in unserer Mitte wandelt, wenn er denn unter uns wandelt. Hast du jemals dem Herrn gesagt, Herr, kann ich einen kleinen Blick auf dich erhaschen, wie dieser Menschensohn hier, der unter den goldenen Leuchtern wandelt? Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Wir kennen so einen Christus nicht. Das Schwert, das wirklich durch unsere Herzen schneidet, dass er ein Wort der Gerechtigkeit zu uns spricht. Sogar ein korrigierendes Wort, ein ermahnendes Wort, ein stark züchtigendes Wort. Du kannst nicht mal eine Ermahnung von einem Bruder oder einen Rat von einer Schwester annehmen. Es ist schon zu viel.
kann da nie an dem nieder.
Wir haben schon Schwierigkeiten, Kritik von jemandem anzunehmen. Selbst wenn jemand dich verletzt, dir Anstoß bereitet hat, dann kannst du sogar für Tage lang nicht schlafen. Die ganze Nacht nicht schlafen. Wie kann dann der Herr zu uns sprechen mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert? Der Herr hat gesagt, wen ich liebe, den weiß ich zurecht. Aber kannst du es annehmen? Kannst du seine Korrektur, seine Züchtigung annehmen? Das ist die Frage. Wir brauchen heute so einen Christus. Selbst wenn wir so einen Christus haben, der unter den goldenen Leuchtern wandelt, schau dir die sieben Gemeinden an, die sieben Sendschreiben. Sie möchten nicht mal auf ihn hören. Möchtest du ihn hören? Wir möchten nur das hören, was wir gerne hören wollen und nicht das, was er sagt. Schau, was der Herr dort zu den sieben Gemeinden gesprochen hat. Das sind sehr starke Worte. Der Herr hat dort nichts zurückgehalten. Ich wünsche mir und hoffe, dass der Herr zu mir so spricht jeden Tag. In allen Dingen, wenn irgendetwas nicht stimmt, möge der Herr ein starkes Wort zu mir sprechen. Wir brauchen das alle. Natürlich nicht die ganze Zeit. Wir brauchen auch sein Wort, das uns ermutigt. Und der Herr hat auch die ermutigt, und die zu überwinden, die zu stärken, die überwinden. Denk dran, er züchtigt uns, weil er uns liebt. Wir brauchen so ein Wort von ihm. Vers 17 sagt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Das ist richtig, das ist die richtige Haltung. Du musst verstehen, Johannes lag an der Brust des Herrn als Jünger in den Evangelien. Offensichtlich war er der Lieblingsjünger des Herrn. Aber hier fiel er wie tot zu seinen Füßen nieder. Aber der Herr legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Sag mir, kennst du ihn nur als den Ersten? Oder kennst du ihn jetzt auch als den Letzten? Welchen kennst du besser? Als den Ersten lag Johannes an seiner Brust, als der Lieblingsjünger. Und als der Letzte lag Johannes auf dem Boden wie ein Toter. Wenn du ihn heute also siehst, wo bist du? Liegst du an seiner Brust? Oder bist du auf den Boden gefallen wie ein Toter? Was ist unsere Erfahrung? Jeden Morgen, wenn du aufstehst, betest du, gehst du runter auf die Knie, beugst dich vor ihm und gibst ihm die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht, die ihm gebührt, die ihm gehört? Oder kennst du nur das, was du von ihm liest in den Evangelien? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Mit welchem von beiden bist du vertrauter? Den Ersten oder den Letzten? Und welchen von beiden brauchen wir mehr? In New York, welchen braucht ihr mehr? Den Ersten oder den Letzten? Muchang. Was willst du? Was ist deine Wahl? Den Letzten, sagt er. Wirklich? Ich glaube, in unserer Zeit heute brauchen wir ihn mehr als den Letzten. Im Hebräerbrief ist er der Anfänger unseres Glaubens, aber er ist auch der Vollender. Was ist spannender? Der Beginn auf den ersten Seiten oder der Vollender auf den letzten Seiten? Ich möchte ihn kennen als den Vollender. Weil ich möchte gerne das Ziel erreichen. Die Ziellinie ist wichtiger als die Anfangslinie, als der Start. Wir müssen gegen Ende hin müssen wir schneller laufen als ganz am Anfang vom Wettlauf. Der Herr hat ihm gesagt, ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 18. Als er auf der Erde lebte, lebte er als ein Mensch. Und dann starb er am Kreuz. Aber jetzt lebt er für immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nicht nur das. Er sagt, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wer hat den Schlüssel? Satan? Hat er die Schlüssel des Hades? Nein, die Schlüssel des Hades hat er nicht mehr. Du musst dem Teufel sagen, tut mir leid, du hast den Schlüssel verloren. Er wurde dir abgenommen. Du hast keine Macht mehr über den Tod. Er hat den Schlüssel verloren. Der Herr hat ihn genommen. Der Herr besitzt jetzt den Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist das wunderbarste Errungenschaft in diesem Universum. Hebräer 2 sagt, er hat den zunichte gemacht, den zerstört, der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel. Er ist zerstört. Wie oft sagst du das dem Teufel? Der Herr hat gesagt, die Pforten des Hades können sie nicht überwältigen. Das stimmt, sie können nicht mehr überwältigen. Wir sind alle befreit. Halleluja. Das ist wirklich wunderbar. Satan und der Tod haben keine Herrschaft mehr über uns. Wir haben alle Römer 6 gelesen, aber wir glauben es nicht. Wir lassen Sünde und Tod immer noch über uns herrschen. Warum das? Römer 8 steht, wir sind befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine Wirklichkeit. Lobt den Herrn. Hier in Kapitel 1. Wer hat die Schlüssel des Todes und des Hades? Ich möchte Satan gerne daran erinnern, du hast den Schlüssel nicht mehr. Du hast ihn verloren. Du bist erledigt. Du bist erledigt. Der Herr hat dich überwältigt. Hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Das ist so wunderbar. Glaubst du das? Es scheint mir, als ob der Herr jetzt alle Schlüssel in seiner Hand hat. Er hat die Schlüssel des Reiches, die Schlüssel Davids und die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat alle Schlüssel. Lob den Herrn. Amen. Was für einen wunderbaren Christus haben wir. Um sein Reich heute zu bauen, brauchen wir so einen Christus. Wenn wir ihn nicht haben, dann können wir gar nichts tun. Das ist das Evangelium, das wir verkündigen. Das ist ein wunderbarer Christus hier in Offenbarung 1, ganz anders als in den Evangelien. Amen, Bruder Park. Lobt den Herrn. Jetzt kennst du so einen herrlichen und wunderbaren Christus. Stimmt's? Lobt den Herrn. Wir müssen ihn mehr und mehr jeden Tag erfahren. Um Zion, das Königreich, aufzubauen. Um Könige und Priester zu sein, brauchen wir so einen Christus, der in unserer Mitte wandelt. Der das Alpha und das Omega ist, der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende ist, der Allmächtige ist. Wie in Offenbarung 1, Vers 8. Er hat das Gleiche gesagt, als ob er eins ist mit dem Vater. Hier spricht der Herr Jesus: Ich bin das Alpha und das Omega. Spricht Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Wow. Wir haben einen sehr reichen Christus, einen wunderbaren Christus. Wir können es alle schaffen. Wenn du so einen Christus hast und du sagst mir, ich schaff's nicht, das glaube ich nicht. Kann die Gemeinde in Ixan es schaffen? Amen. Lobt den Herrn. Chuchan, kannst du es schaffen? Amen. Der Herr wird euch alle, Chuchan, Ixan, Jeonju, mehr als Überwinder machen. Ihr könnt es schaffen. In das Reich, auch in Singapur. Sogar in Fountain Valley, Halleluja, in New York, lobt den Herrn. BJ, kannst du es schaffen?
Amen.
Mit Christus kann ich es schaffen. Mit so einem Christus können wir es alle schaffen. Könnt ihr es auch schaffen? Kaysan City, Anna? Amen. Oder bist du frustriert? Wir haben so einen wunderbaren Christus, der in unserer Mitte wandelt, unter uns wandelt. Amen. Okay, die Zeit ist um. Die Zeit ist schon um. Wir brauchen so einen Christus. Lobt den Herrn. Ja, 2 Stunden Pause. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so lange Versammlungen. Ihr könnt es auch selbst lesen, das sollte ausreichen. Amen. Thanken, Dank und Lob den Herrn. Der Herr ist gnädig. Wir können es alle schaffen. Lobt Gott, lobt den Herrn. Amen. Also, lobt den Herrn.